Aus dem Buch der Nomen. Hüte, Verse römisch 1 bis 7. Denn sie wussten es nicht, aber sie hatten das Ding mitgebracht, das in der Nähe von Elektrizität erwachte, und nur es kannte ihre Geschichte. Denn Nomen haben ein Gedächtnis aus Fleisch und Blut, doch das Ding hatte eins aus Silizium, das ist Stein, der nicht vergehet. Die Erinnerungen der Nomen hingegen wehen fort wie Staub. Sie gaben dem Ding Instruktionen, ohne es zu wissen. Und sie sagten, es ist ein Kasten mit komischer Stimme. Und das Ding berechnete, um allen Nomen Sicherheit zu gewähren. Und das Ding berechnete, um alle Nomen nach Hause zu bringen. Ganz nach Hause. Unter dem Boden konnte man sich leicht verirren. Das war überhaupt nicht schwierig. Die Nomen wanderten durch einen Irrgarten aus Wänden und Kabeln. Staub hatte sich am Rand der Wege angesammelt. Turret meinte, sie hätten sich eigentlich nicht richtig verirrt. Sie wüssten nur nicht, wo sie sich befinden. Überall gab es Pfade zwischen den Trägern und Balken, aber es fehlten Hinweise darauf, wohin sie führten. Gelegentlich eilte ein Wicht vorbei, ohne sie zu beachten. Sie dösten in einer Nische, die von zwei hohen Holzwänden begrenzt wurde, und als sie erwachten, hatte sich an dem Halbdunkel nichts geändert. Offenbar kannte das Kaufhaus weder Tag noch Nacht, aber es schien jetzt etwas lauter zu sein. Masklin hörte dumpfes Stimmengewirr in der Ferne. Einige weitere Lichter blinkten am Ding, und ihm war ein kleines schlüsselförmiges Etwas gewachsen, das sich ständig drehte. »Sollen wir versuchen, nach Speisesaal zurückzukehren?« fragte Turret hoffnungsvoll. »Ich glaube, man muss einer Abteilung angehören, um dort zugelassen zu sein,« erwiderte Masklin. »Aber bestimmt gibt es auch woanders etwas zu essen, oder?« »Vorher ist es hier nicht so laut gewesen,« sagte Oma Morki. »Was für ein Lärm!« Masklin blickte sich um und entdeckte einen Spalt im Holz. Dahinter schimmerte es hell. Er schob sich näher heran und spähte durch die kleine Öffnung. »Oh«, murmelte er. »Was siehst du?« rief Grimmer. »Menschen. Mehr Menschen, als ich jemals zuvor gesehen habe.« Der Spalt erstreckte sich dort, wo die Wand an die Decke eines Raumes traf, der fast ebenso groß war wie das Lastwagennest, und voller Menschen. Das Kaufhaus hatte geöffnet. Die Nomen wussten, dass Menschen sehr langsam lebten. Bei der Jagd war Masklin mehrmals Menschen begegnet, und bevor sie ihm ihr breites, dummes Gesicht zuwenden konnten, blieb ihm immer genug Zeit fortzulaufen und sich irgendwo zu verstecken. In dem Raum jenseits des Spalts wimmelte es von Menschen. Träge stapften sie umher, unterhielten sich mit dumpfen Stimmen. Die Nomen beobachteten sie fasziniert. »Was halten Sie da in den Händen?« fragte Grimmer. »Die Objekte ähneln dem Ding.« »Keine Ahnung«, sagte Masklin. »Sie nehmen die Gegenstände und stecken sie in Beutel, nachdem sie anderen Menschen etwas gegeben haben, und dann gehen sie. Man könnte fast glauben, dass bewusste Absicht dahinter steckt.«
»Nein«, Turret schüttelte den Kopf. »Menschen sind wie Ameisen. Sie scheinen intelligent zu sein, zugegeben. Aber wenn man genauer hinsieht, entdeckt man keine Anzeichen von Vernunft.«
»Sie bauen und konstruieren«, wandte Masklin ein.
»Dazu sind auch Vögel fähig, Junge.« »Ja, aber ich habe Menschen immer mit Elstern verglichen. Ihnen gefallen glitzernde Dinge.«
»Mhm.« Masklin verzichtete darauf, Turret zu widersprechen. Es hatte keinen Sinn, es sei denn, die Einwände kamen von Oma Morki. Hinter seiner Stirn war nur Platz für eine gewisse Anzahl von Ideen, und wenn eine davon Wurzeln geschlagen hatte, saß sie für immer fest. Aus diesem Grund behielt Masklin folgende Worte für sich: »Wenn die Menschen so dumm sind, warum verstecken wir uns dann vor ihnen?« Plötzlich fiel ihm etwas ein, und er hob das Ding. »Ding?« fragte er. Er wartete, und kurze Zeit später hörte er die Stimme des Kastens.
Hauptprogramm unterbrochen. Sie wünschen?
Weißt du, was Menschen sind?
Ja, Hauptprogramm wird fortgesetzt.
Masklin sah verblüfft zu den anderen. Ding?
Hauptprogramm unterbrochen. Sie wünschen?
Ich habe dich gebeten, mir von Menschen zu erzählen, sagte Masklin.
Das ist nicht der Fall. Ihre Frage lautete, weißt du, was Menschen sind? Meine Antwort war in jeder Hinsicht korrekt.
Nun, erklär mir, was Menschen sind.
Menschen stellen die einheimische Lebensform der Welt dar, die sie das Kaufhaus nennen. Hauptprogramm wird fortgesetzt.
Na, also, Turret nickte zufrieden. Ich hab's dir ja gesagt, oder? Sie sind einheimisch, schlau, ja, aber im Grunde genommen nur einheimisch. Nichts als Einheimischkeit im Kopf. Er zögerte. Und Einfältigkeit, fügte er hinzu.
Sind wir einheimisch? Fragte Masklin.
Hauptprogramm unterbrochen? Nein. Hauptprogramm wird fortgesetzt?
Natürlich nicht, sagte Turret herablassend. Wir haben einen gewissen Stolz.
Masklin öffnete den Mund, um zu fragen, was einheimisch bedeutete. Er wusste es nicht, und bestimmt hatte auch Turret keine Ahnung. Anschließend wollte er noch viele andere Fragen stellen, und bevor er sie formulierte, musste er sich neue Worte einfallen lassen. »Ich kenne nicht genug Worte«, dachte er, »und manche Dinge kann man nur mit den richtigen Worten denken.« Doch er kam nicht dazu, seine Absicht in die Tat umzusetzen, denn hinter ihm ertönte eine Stimme.
»Sonderbare Geschöpfe, nicht wahr? In der letzten Zeit ziemlich emsig. Was wohl in sie gefahren sein mag?«
Masklin drehte sich um und sah einen älteren, recht stämmigen Gnom. Im Gegensatz zu vielen anderen Wichten im Kaufhaus trug er nur schlichte Kleidung, die zum größten Teil aus einer langen Schürze mit vielen geheimnisvoll ausgebeulten Taschen bestand.
»Hast du uns etwa beobachtet?« fragte Oma Morki.
Der Fremde zuckte mit den Schultern.
»Meistens komme ich hierher, um den Menschen zuzusehen. Dies ist eine gute Stelle und für gewöhnlich hält sich hier niemand auf. Zu welcher Abteilung gehört ihr?«
»Zu keiner«, sagte Masklin.
»Wir sind nur Leute«, erklärte Oma. »Und nicht einheimisch«, brachte Turret hervor.
Der Fremde schmunzelte und kletterte von einem Holzbalken, auf dem er bisher gesessen hatte.
»Interessant«, kommentierte er. »Ich nehme an, ihr seid die Besucher, von denen ich gehört habe. Angeblich kommt ihr aus dem Draußen?«
Er streckte die Hand aus. Masklin starrte argwöhnisch darauf hinab.
»Und nun?«
fragte er höflich. Der Fremde seufzte.
»Du solltest sie schütteln.«
»Ach, und warum?«
»Tradition.« »Ich heiße Dorcas del Ikatessen«,
er lächelte schief.
»Habt ihr ebenfalls Namen?«
Masklin antwortete nicht darauf.
»Du siehst den Menschen zu? Wie meinst du das? Ich studiere ihr Verhalten. Ja, damit beschäftige ich mich. Man kann eine Menge über die Zukunft erfahren, wenn man den Menschen zusieht. So wie mit dem Wetter?« erkundigte sich Masklin.
»Wetter! Oh, natürlich, Wetter!« Der Wicht grinste vom einen Ohr bis zum anderen.
»Klar, ihr wisst über das Wetter Bescheid. Immerhin kommt ihr von draußen. Beeindruckendes Phänomen, das Wetter, oder?
Du kennst es?«
»Aus Geschichten,
Dorcas musterte den jungen Jäger von Kopf bis Fuß.
»Ich dachte immer, Draußenler müssten sich von uns unterscheiden. Leben, ja, aber von einer ganz anderen Art. Kommt mit, ich zeige euch, was ich meine.«
Masklin blickte sich in der dunklen, staubigen Welt unter dem Fußboden der Menschen um. Er hatte genug. Es war zu warm und zu trocken und alle behandelten ihn wie einen Narren. Jetzt erwartete man sogar eine andere Gestalt von ihm.
»Nun«, begann er, und das unter den Arm geklemmte Ding sagte,
»wir brauchen diese Person.«
»Und ob«, bestätigte Dorcas. Ein hübsches Radio werden immer kleiner, nicht wahr?«